99 Affen. Ideen für eine bessere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes. Es gibt so viel zu berichten und so viel zu erzählen und ich hätte noch so viele Themen, die ich auch alle einzeln wirklich verspreche ich machen werde. Was aber im Moment wirklich am stärksten kam, aus irgendeinem Grund, warum auch immer, war das Thema Empathen. Empathin sein, Empath sein. Und die anderen Themen, die ich euch schon lange versprochen habe, verspreche ich jetzt wirklich ganz fest. Dopaminabhängigkeit und was das mit der Vereinfachung unseres Lebens zu tun hat und wie wichtig das sein wird. Und zweites großes Thema, was ich auch nächste oder übernächste Woche machen werde, dass wir am Übergang von ganz vielen großen Zyklen sind. Also wir sind am Übergang an einer Schwelle im Moment. Ich habe das ja schon ganz oft gesagt, aber es ist ganz erstaunlich, welche Zyklen alle im Moment zusammenkommen, die enden und oder beginnen. Und das ist weit über das hinaus, was wir sonst auch immer mal wieder haben. Es ist ganz klar, es hört immer mal wieder irgendein Zyklus auf und ein neuer fängt an. Aber das, was im Moment in der Massierung da ist und an der Größe und an der Länge der Zeit dieser Zyklen, ist, glaube ich, in dieser Form wirklich noch nie da gewesen. Und ich möchte auch nächstes Mal ein bisschen, oder in der Folge, wo ich dann eben über diese Zyklen sprechen werde, die zu Ende gehen und neu anfangen, auch ein bisschen einen Ausblick geben, wo es sich denn hinentwickeln kann oder wahrscheinlich wird. Das hat auch durchaus mit uns ganz konkret zu tun, also auch mit der Physis von uns, die sich nach und nach sehr wahrscheinlich verändern wird und das in Maßen auch schon anfängt zu tun. Also viele spannende Themen, aber heute würde ich gerne das Thema Unterschied zwischen empathisch sein und Empathin sein oder Empath sein besprechen und gerne auch eine Theta-Hilfe für alle Mit-Empathinnen und Empathen anbieten. Der Anlass war, ich saß vor kurzem in der Straßenbahn und die Tür ist ganz mühsam mit so einem Quietschen und Ächzen zugegangen und hat gerumpelt. Und ich habe mitempfunden mit der Tür und habe das Ganze wahrgenommen, was die Leute immer versuchen, die wieder aufzudrücken. Und deswegen, die Türen sind so der empfindlichste Bereich bei der Straßenbahn. Und ich habe wirklich mitgefühlt mit der Tür. Und habe überlegt, ob sie wohl repariert worden ist und wie es ihr wohl geht. Und das war, glaube ich, so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich nicht normal. Was auch immer normal ist. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ja, ich bin Empathin. Das ist einfach, man ist es oder man ist es nicht, glaube ich. Und ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet für mein tägliches Leben, für euer tägliches Leben. Welche Vorteile es hat, welche Nachteile es hat, was es für Folgen haben kann. Und pünktlich dazu kam dann auch, habe ich mit meinem Mann zusammen eine Folge von, ich glaube auf Netflix ist das, von einer Neuverfilmung von Sherlock Holmes mit Herrn Cumberbatch. Und da wird das Ganze, also das, die haben Handys und das ist in der Heutzeit. Und die beiden, also er und Sherlock Holmes und Dr. Watson, sind von dem, wie Arthur Conan Doyle das beschrieben hat, nochmal ins Extrem verstärkt vom Charakter her. Und Dr. John Watson ist wirklich Empath. Er ist empathisch, er ist Arzt. Er ist in dieser Folge mit einem Kriegstrauma aus Afghanistan wiedergekommen, weil er Militärarzt war. Und Sherlock Holmes in dieser Folge ist wirklich das absolute Gegenteil. Also ich finde fast schon ein Soziopath. Null Mitgefühl, null Empathie, wirklich nur, oh, spannendes Rätsel, dass da Menschen mit betroffen sind und dass es da um Schicksale geht oder um Leid auch, das stört ihn überhaupt nicht, also er hat das völlig abgeschaltet. Und jetzt sind das natürlich zwei wirkliche Extreme und ich glaube, im Alltag sind wir alle, vermute ich, irgendwo dazwischen. Aber ich denke schon, es gibt eher Menschen, die bei diesem Spektrum eher in die eine Richtung gehen, also viel Empathie haben und aber auch empathisch sind, Empathinnen sind, das ist nochmal was anderes, da komme ich gleich drauf, oder relativ wenig Empathie haben. Und bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und der Sherlock Holmes wird aus meiner Sicht etwas so dargestellt, mit einer tatsächlich narzisstischen Persönlichkeitsstörung, denen fehlt das häufig. Da fehlt oft eine Instanz, die wir als Gewissen bezeichnen, die ja auch mit Empathie zu tun hat. Und das ist so dieses um sich selber kreisen und nur um sich selber kreisen. Und zwar jetzt nicht im Sinne von Egozentrik, sondern tatsächlich nur sozusagen in einem Turm leben und man hat immer nur die Echokammer einen selber. Also ich habe da nur die Echokammer ich. Weil da eben Wände sind, weil da eben irgendetwas da ist, was eben diese Verbindung nicht möglich macht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wird es wohl Zeit, ich hatte das öfter schon mal im Hinterkopf, dann wird es wohl Zeit für eine Folge über Empathentum. Und ich möchte unterscheiden zwischen empathisch sein, also mitfühlend sein, zugewandt sein, sich für andere interessieren, sich einfühlen können in andere, das ist für mich empathisch sein, und den Zustand des Empathinnentums. Ich würde sagen, am unteren Rand von Empathen, Empathinnen. Es gibt Menschen, die ich kenne, die am oberen Rand von Empathinnen und Empathen sind. Und ich würde gerne ein bisschen mit euch uns anschauen, was das eigentlich heißt und vor allem, wie sich das anfühlt im täglichen Leben und was die Stärken sind oder die sehr positiven Seiten, was vielleicht auch die negativen Seiten sind und wie man damit umgehen kann, wie sich das in meinem Alltag auswirkt und dann, wie gesagt, eine Theta-Hilfe für diejenigen unter euch, die eben auch Empathin oder Empath sind und Schwierigkeiten haben, tatsächlich zu unterscheiden, mein Gefühl oder dein Gefühl. Also Empathin sein oder Empath sein heißt für mich, ich sage es jetzt einfach aus meiner Sicht, relativ wenige Grenzen haben. Bei mir verschwimmt oft dieses, was ist meins und was ist deins. Und ich merke oft, dass ich sehr auf Atmosphären empfindlich bin. Also ich nehme sehr, sehr fein atmosphärische Veränderungen wahr, energetische Veränderungen wahr. Und das belastet mich dann sehr in dem Moment. Und wie das so ist, wenn man so aufwächst, dann denkt man oder man ist der Ansicht, wie bei allem, dass die ganze Welt so fühlt und empfindet. Und ich war im Erwachsenenalter dann relativ erstaunt festzustellen, dass sie nicht so ist. Dass manche Menschen sich einen ziemlich schockierenden Film anschauen können, ohne dass es sie noch Tage, Wochen, Monate oder Jahre hinterher belastet. Dass sie das irgendwie trennen können, dass sie sagen können, das ist ein Film oder ja, das ist für den Moment schon, das nimmt mich mit, aber es hinterlässt nichts. Und dann habe ich gedacht, ah ja, da gibt es wohl einen großen Unterschied. Also was mir besonders viel ausmacht, sind atmosphärische, also Spannungen in der Luft. Ich habe da sehr, sehr feine Antennen dafür. Was ich nicht ganz so stark habe, und dafür bin ich ganz froh, ist die Gefühle von anderen Menschen 1:1 oder die Gedanken und Gefühle 1:1 mitzubekommen. Also ich bin offensichtlich eher Atmosphäre-Empathin bzw. Wahrnehmungsempathin, also Energie-Empathin und etwas weniger Emotionsgedankenempathin. Ich denke, was uns alle aber verbindet, ist, dass wir eben diese normale Grenze, die unterschiedlich stark bei uns allen ist, so wo höre ich auf und wo fängt jemand anders an, dass da irgendwie ein fließender Übergang ist. Und ich habe das manchmal so beschrieben, als müsste ich durch so einen Kakteenwald ohne Haut oder ohne Kleidung. Also das Gefühl, dass mich Dinge eben sehr ungeschützt und ungefiltert eben mich belasten oder mich beschäftigen, mich mit mir schwingen, mit mir resonieren. Und wir hatten das letztens, da ist mir das auch nochmal aufgefallen, dass das nicht jeder hat. Ich weiß das inzwischen, ich bin erwachsen, aber es ist trotzdem immer wieder dieses gewisse Erstaunen, wie andere empfinden das nicht so. Wir waren beim Tanzkurs, beim Lindy Hop und also eine Freundin von mir und ich. Und wir haben da immer wechselnde Lehrer, das sind fortgeschrittene Tänzerinnen und Tänzer, die einfach uns einfach ehrenamtlich und so von Tänzerin zu Tänzer was beibringen. Und es war ein Tanzlehrer aus Köln, der das nicht hauptberuflich macht, aber nebenberuflich in einer Lindy Hop Swing Community in Köln. Und er war für die Sommermonate, hat er eine bestimmte Tanzart unterrichtet. Und ich fand das sehr, sehr unangenehm, weil er war sehr autoritär, er hat auf Fragen schlecht geantwortet, immer nur mit dem, ich habe es doch einmal gezeigt und das müsst ihr ausprobieren. Und ich unterrichte ja selber schon ganz lange, ja auch Tanzkurse zeitweise oder Bewegung. Und ich habe gemerkt, weil er es nicht weiß. Also er möchte diese Frage und er kann diese Frage nicht beantworten, weil er das nicht erklären kann. hat er dann irgendwann später auch mal gesagt. Und deswegen, Angriff ist die beste Verteidigung, hat er sehr patzig zurückgegeben. Er hat schon einmal gesagt und ich habe es doch gezeigt und übt es. Und genau, jetzt finde ich vom Pädagogischen das nicht besonders klug, sich Fehler einzulernen, einfach so mach mal nach. Und ja, irgendwie kommt das schon mit der Routine, das tut es oft nicht bei Tanzschritten. Sondern meistens muss man eben verstehen, man muss sie einfach kleinschrittig machen und dann eben ins Körpergedächtnis übergehen lassen. Und dann kann man sie schneller machen und aneinander hängen. Das ist so meine pädagogische Erfahrung, was Bewegung und Tanz anbelangt. Das Unangenehme war, dass die Stimmung immer schlechter wurde im Laufe der Stunde. Also nach 2-3 Mal so pumpigen und sehr gespannten kurzen Gesprächen zwischen, das sind ja alles auch anderes Erwachsene und nicht jeder möchte sich einfach so abkanzeln lassen und so behandeln lassen, habe ich immer mehr unter dieser steigenden Spannung gelitten, weil ich wirklich gedacht habe, boah, ist das unangenehm hier und boah, ich will raus. Ich habe dann sehr starke Fluchtinstinkte, ich möchte dann am liebsten weg und habe gemerkt, okay, es macht mir überhaupt keinen Spaß und im Gegenteil, also es macht mir körperlich, emotional wirklich, es belastet mich und es macht mir wirklich, wirklich zu schaffen. Und am Ende der Stunde habe ich dann mit meiner Freundin mich unterhalten und ich habe gesagt, boah, für mich war das eine fürchterlich unangenehme Stunde. Und dann hat sie mich angeguckt und sagte, ach, ich bin doch erwachsen, das geht überhaupt nicht an mich ran, ich lasse das total abgleiten. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, ja, das ist der Unterschied. Also die Freundin von mir ist auch empathisch, das ist nicht der Punkt, aber sie ist keine Empathin. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir Empathinnen und Empathen wenig Schutzmöglichkeiten haben. Und ich glaube, das führt auch ein bisschen dazu, darüber habe ich letztens nochmal nachgedacht, über dieses sehr Angepasste und dieses People-Pleasing, was, glaube ich, Empathinnen und Empathen besonders stark haben. Jetzt ist das eine sicher eine Sache aus der Kinderzeit, also aus unserer frühen Kindheit, dass wir uns da anpassen müssen an unser Familiensystem. Wir haben da gar keine Wahl, gar keine Chance. Wir müssen uns an die Rahmenbedingungen irgendwie anpassen mit unterschiedlich viel Spielraum. Also als Kinder müssen wir uns immer, wir müssen in die Schule gehen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen in den Kindergarten gehen, ob wir wollen oder nicht. Wir müssen die Schokolade mit der Schwester teilen, ob wir wollen oder nicht. Also es gibt ganz viele, wir müssen morgens aufstehen und so weiter. Es gibt ganz viele Regeln, an die wir uns anpassen müssen. Jetzt ist das bei uns Empathinnen aber noch so, dass wir vielleicht noch stärker angepasst sind. Also dass wir sehr bemüht sind, dass es allen gut geht, einfach weil wir empathisch sind, aber eben auch Empathinnen sind. Das heißt, auf der einen Seite aus so einem tiefen Mitgefühl heraus, dass wir uns eben gut einfühlen können und eben möchten, dass es allen anderen gut geht. Auf der anderen Seite aber auch aus reinem Selbstschutz. Ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht, mir ist das sehr bewusst geworden. Also es muss so nicht sein und es gibt da zwei Entwicklungsstufen oder zwei Möglichkeiten. Und einmal ist eben die erste Möglichkeit, die wir wahrscheinlich oft nutzen im Leben, ist einfach zu versuchen, etwas zu deeskalieren, die Stimmung wieder zu verbessern, zu gucken, dass man wieder eine Verbindung herstellt, vielleicht zwischen Mann und Kind, wenn die miteinander Konflikte haben, dass wir versuchen auszugleichen, dass wir versuchen, auch auf unsere Kosten, versuchen, wieder eine Harmonie herzustellen. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist reiner Selbstschutz. Weil wenn man das wahrnimmt und wenn man da sehr drunter leidet und wenn man eben nicht klar unterscheiden kann zwischen das ist mein Gefühl und das ist das Gefühl vielleicht von meinem Mann oder meinem Partner, meinem Kind, meiner Mutter, meinem Vater, dann leiden wir unter der Enttäuschung von jemand anderem, der Wut von jemand anderem, das nehmen wir so wahr, wirklich, das geht durch den ganzen Körper, das ist dann, wir schwingen mit dieser Emotion. Und dass das für uns sehr unangenehm ist und dass das anstrengend ist und dass das sehr unschön ist, weil es ja nicht mal unsere sind. Wir schwingen aber trotzdem in dieser Emotion. Und wir können ja nicht mal was dran machen, weil es nicht unsere ist. Deswegen glaube ich, dass viele von uns eben versuchen, das zu aktiv eben dafür was zu machen, dass das einfach nicht so ist. Einfach, damit es uns besser geht. Nicht nur, dass es dem anderen besser geht, sondern damit es auch uns besser geht. Ich glaube, die zweite Möglichkeit, und ich glaube, das ist halt die, wo ich auch gerne selber hin möchte und auch zunehmend besser hinkomme, und vielleicht ist das für alle Empathinnen und Empathen auch ein guter Weg, ist wirklich diese bessere Unterscheidungsmöglichkeit, okay, das hat nichts mit mir zu tun, Und das bin nicht ich und das sind nicht meine Emotionen. Also sozusagen die Grenzen zu stärken, ohne sie zuzumachen, sodass wir noch fein wahrnehmen, weil das einfach unser Betriebsmodus ist und das ist auch unsere Stärke. Da komme ich auch gleich noch drauf. Es ist ja eben nicht nur problematisch manchmal im Alltag, sondern eben auch eine ganz große Stärke, die wir da haben. Und so sind die meisten von uns halt einfach auch auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, ob das so im Selbst drin ist oder ob das eine Wahl für dieses Leben ist. Diese zweite Option ist einfach, die eigene Grenze so zu stärken, dass wir das nicht mehr reinlassen. Also wir nehmen es noch wahr, aber es macht nichts mehr. Und das gelingt mir zunehmend besser. Ich merke immer öfters, dass ich wirklich, wirklich merke, und zwar als echte Körpererkenntnis, also als Ganzkörperwissen mit einem großen W, oh, was weiß ich, wenn mir mein Mann irgendwas erzählt, was ihn belastet. Ich merke tatsächlich immer mehr, das hat nichts mit mir zu tun. Ich weiß, im Kopf habe ich das schon lange und ich habe diesen Satz auch oft gehört und ich möchte auch gerne mal eine Reihe oder ein Buch drüber machen, über diese, ich nenne das mal spirituellen Allgemeinplätze, wie sei positiv, geh deinen Weg, sei authentisch und so weiter und setz Grenzen, was prinzipiell alles richtig ist, aber natürlich die große Frage ist, wie? So. Und das gehört eben auch, hat dazugehört oder gehört immer dazu, dieses, es hat nichts mit mir zu tun. Und das aber selber wirklich wahrzunehmen, wirklich zu spüren, okay, oh, er spricht über sich und er spricht über seine Gefühle und er spricht vielleicht auch über seine Schatten und das hat nichts mit mir zu tun. Also ich kann empathisch zuhören und ich kann mich interessieren oder ich kann sagen, das möchte ich jetzt, das wird mir zu viel, aber es hat nichts mit mir zu tun. Und das gelingt mir immer besser. Meine Grenzen werden offensichtlich deutlich stabiler und ich merke das insgesamt. Das Empathentum für mich hat auch oft bedeutet, dass ich sehr empfindlich bin also ein sehr empfindliches Nervensystem habe, auf laute Geräusche. Ich zucke immer zusammen, wenn irgendwas knallt, also bei lauten plötzlichen Geräuschen. Silvester ist für mich der Horror. Also das Feuerwerk an sich finde ich wunderschön, aber diese Knaller, also überall, wo es knallt, wo es sehr, sehr laut ist, das macht mir sehr zu schaffen und eben Atmosphäre. Ich habe aber festgestellt über die letzten Jahre mit immer mehr innerer Arbeit, dass ich sehr viel robuster geworden bin. Ich mag laute Musik inzwischen in Maßen. Ich gehe ja gerne tanzen und ich habe immer Ohrenschutz dabei. Aber selbst mit Ohrenschutz ist es meistens noch für meine früheren Verhältnisse verdammt laut. Und mir macht das inzwischen nichts mehr. Ich bin viel, viel robuster auf so Blitze, also Gewitter, Donner, alles, was mich sehr gestresst hat. Einfach, wenn man nicht sehr viel Grenzen hat, also wenn man kein sehr robustes Nervensystem hat, sondern eben immer sehr auf Empfang geschaltet ist, dann erschreckt man sich halt auch schnell bei so Sachen. Und ich habe ja seit ganz, ganz vielen Jahren Tinnitus, der ist so Anfang 20 stressbedingt entstanden, weil ich viel zu viel gearbeitet habe im Studium und sehr ehrgeizig war und keine Freude im Leben und mich sehr unwohl gefühlt habe in München damals. Mein damaliger Doktorvater hat einen Ruf nach München bekommen. Und ich habe mich da äußerst unwohl gefühlt und das kam so alles zusammen und dann habe ich Tinnitus bekommen, auch ziemlich schwer. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich mich auf den Weg gemacht habe, wo ich jetzt hier bin. Und dann kam immer noch ein Geräusch mehr und ich glaube, in den schlimmsten Zeiten hatte ich so 8 oder 9 unterschiedliche, wirklich richtig laute Geräusche und ich wusste wirklich nicht mehr, es hat mich sehr belastet. Die sind fast alle weg, bis auf ein Rauschen, auf eine Art weißes Rauschen im Kopf. Ich muss sagen, also der Tinnitus, ich muss mich da aktiv inzwischen dran erinnern seit vielen Jahren. Es belastet mich überhaupt nicht mehr, es stört mich nicht mehr. Ich muss mich da wirklich aktiv dran erinnern, dass ich Tinnitus habe. Also insofern, es ist auf meiner, auch wenn die gute Fee käme und sage, okay, du hast 3 körperliche Wünsche frei, was Beschwerden oder Verbesserungen anbelangt, das wäre nicht dabei tatsächlich. Das war vor vielen, vielen Jahren anders, aber jetzt inzwischen bin ich da sehr im Frieden damit. Aber dieses eine Geräusch ist eben so ein Rauschen im ganzen Kopf. Und dann habe ich irgendwann mal vor vielen Jahren die Erkenntnis gehabt, dass das eine Art Geräuschvorhang ist für mich. Also dass das tatsächlich ein bisschen wie so ein Wasserfall die Außengeräusche etwas abdämpft. Und ich habe immer Oropax dabei, also das ist das Einzige bei Reisen oder auch sonst wo, Oropax immer dabei. Und ich segne den Erfinder von Oropax wirklich ganz häufig für diese Erfindung. Das brauche ich und das gibt mir auch ein Gefühl von, ich kann das selber bestimmen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Tinnitus eben auch noch ein Geräuschvorhang ist, ein Schutzvorhang vor zu lauten Geräuschen, vielleicht auch vor Inhalten. Also Nachteile, oder was heißt Nachteile, dass wir meistens die Welt als recht laut überfordern manchmal auch empfinden und eben wenig Schutz, also vom Gefühl her nicht so einen guten Schutz haben, nicht so eine gute, stabile Aura, nicht so eine stabile Grenzen, nicht so ein stabiles Feld, sondern eben auch sehr mit Leiden dann mit anderen Wesen. Und das macht uns natürlich auf der Welt sehr zu schaffen und ich kenne viele Empathinnen, die vor allem mit Tieren ganz stark und Kindern eine ganz starke Verbindung haben und dann hat man so eine Art Standleitung für Leid, das hatte ich auch viele, viele Jahre, bei Tieren vor allem. Gott sei Dank ist das auch besser geworden. Da bin ich sehr froh und dankbar darum. Was sind die Vorteile von diesem wirklich sich gut auf oder mitfühlen können oder mitschwingen? Also zum einen eben das Mitschwingen können. Das ist etwas, was tatsächlich auch ein Zeichen von Gesundheit ist, nämlich die Mitschwingfähigkeit eines Systems. Also je mitschwingfähiger ein System ist, desto gesünder ist es, weil es sich eben gut auf veränderte Dinge einstellen kann, also mitschwingen kann. Dann sind wir natürlich auch sehr geeignet für das, was ich hier mache, also für Heilarbeit, für therapeutische, für Seelsorge. Also wirklich das Mitschwingen. Da ist es halt nur wichtig zu unterscheiden, also mit Gefühl, wunderbar, mit Leid geht uns auf die Substanz. Und ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich den Unterschied verstanden habe. Früher dachte ich immer, das ist nur so ein Wortunterschied, bis mir irgendwann immer klarer, physisch klarer geworden ist, was der Unterschied ist. Mitgefühl heißt für mich, eine Freundin erzählt mir irgendwas, was sie sehr belastet und ich bin wirklich in dem Moment ganz da und schwinge mit. Mit Leiden hat meistens mit Gedanken zu tun bei mir. Mit Leiden hat mit einer Geschichte zu tun, die ich mir dann erzähle, die ich mir auch 2 Monate später noch erzähle und dann reaktiviere ich wieder alles. Das ist mit Leiden. Also mit Leiden ist meistens, dass es bei uns an irgendwas andockt, an irgendeinen Schmerz bei uns und den sozusagen auch reaktiviert. Also Mitfühlen ist tatsächlich eine ganz große Fähigkeit von Empathinnen und Empathen. Die Mitschwingfähigkeit ist eine ganz, ganz große Fähigkeit. Und eben auch energetisches Arbeiten, seelisches Arbeiten, emotionales, geistiges Arbeiten. Und Vorteil ist natürlich auch, wenn wir reinkommen und wir merken, irgendwie ist dicke Luft und vor allem auch unsere wirklich gut ausgeprägte Fähigkeit zur Deeskalation, zum Verändern von Energie und Atmosphäre, das kann man ja auch bewusst einsetzen. Das ist ja ein großer Diamant, den wir haben. Auch das können wir. Und ich glaube, wenn wir noch 10 Jahre uns weiterentwickeln, dann ist es wirklich so, dass wir in einen Raum reinkommen und dass durch unsere Energie sich die Atmosphäre von alleine ändert, ohne dass wir irgendetwas tun müssen. Okay, dann würde ich jetzt gerne noch zum Schluss kurz ein bisschen Theta machen für alle Mitempathinnen und Empathen, wo es ein bisschen um gesunde Grenzen geht, um unterscheiden können zwischen mein und dein, zwischen diesem, es hat nichts mit mir zu tun, also mitfühlen statt mitleiden. Das würde ich jetzt gerne noch in einer kleinen Theta-Arbeit für euch machen. Und ich lade euch dazu ein, wie immer, dafür die Augen zu schließen. Ich gehe ins Theta, ihr könnt mir gerne ein Ja geben, wie immer. Wie immer zu eurem höchsten besten Wohl und auf die liebevollste Art und Weise. Okay, ja, es kommen direkt Downloads, weil ich auch von oben höre, dass das einfach eine Variation ist, also einfach eine Art zu sein, an der nichts repariert werden muss oder weil nichts kaputt ist, sondern im Gegenteil. Ich höre auch tatsächlich Vorhut. Ich höre das Wort Vorhut. Der erste Download ist klar unterscheiden, was ist meins und was ist deins. So, was kommt von mir, was kommt von dir? Das also zuerst mal einfach klar, gut unterscheiden zu können. Dann kommt gesunde Grenzen haben. Da kommt, ich kann verbunden sein und eigenständig. Und das kommt, ich kann verbunden sein und gesund. Jetzt kommt der Unterschied zwischen mit Leiden und mit Fühlen, also klar unterscheiden können, was ist das eine, was ist das andere. Und dann kommt der Download mit Fühlen, mit Schwingen, mit Fühlen. Und auf eine gesunde Art. Und zum Schluss kommt noch dieses Talent entfalten und nutzen. Sinnvoll nutzen kommt, genau. Dieses Talent entfalten und sinnvoll nutzen, einsetzen. Sinnvoll entfalten, höre ich. Das kommt von oben noch, ihr seid unsere Schönsten. Okay, dann harmonisiere, integriere ich gerade mal alles. Geh raus. Es war nicht viel zu tun und es war schön, das von oben auch nochmal zu hören. Ja, dann heute eben, was ist der Unterschied zwischen Empathie oder empathisch sein und Empathin sein? Was sind so die Vorteile? Was sind so die gefühlten Herausforderungen, die wir haben? Und wie kann ich es weiterentwickeln? Dann hören wir uns nächste Woche wieder und gerne liken, gerne teilen, gerne kommentieren, gerne abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder.